Das ist super. Dann möchte ich Markus Franz ganz herzlich begrüßen.
Hallo, schön bei euch zu sein. Genau, Markus Franz, verheiratet, glücklich verheiratet. Also meine Frau glücklich, ich verheiratet. Okay, ich finde den witzig. Ja, jetzt könnte ich gleich Werbung machen. Wir haben so ein Eheseminar, ich soll es auch besuchen. Wir haben wirklich ein Eheseminar. Martin und Betty Heidenreich, liebe Freunde von uns, sind da. Genau. Ja, eigentlich wollte ich das gar nicht. Eigentlich wollte ich erzählen, dass ich verheiratet bin. Wir haben 3 Kinder. Wir kommen ursprünglich, also die Svenja und ich, wir kommen beide aus dem Stuttgarter Großraum. Eine lange Geschichte kurz. Jesus hat vor 16 Jahren, 17 Jahren gesprochen über Sachsen. Und jetzt sind wir seit 17 Jahren hier und haben vor 8 Jahren Gemeinde gegründet im Hochland. Genau, Christusgemeinde Hochland. Genau, das so ein paar Sachen zu mir. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, mit euch Gott anzubeten. Ich mag euren Lobpreis. Also sowohl eure Musiker, wirklich toll und einfach, Gott ist König und Gott ist gut. Was für eine Botschaft. Also vielen Dank, ich bin sehr gesegnet. Ich hoffe, andersrum wird es auch so. Wie lange habe ich? 25? Ja, so ungefähr. Genau. Ich war in Afrika. Da ist, wenn du nach einer Stunde fertig bist, sagen die Afrikaner, wenn der Prediger nichts mehr zu sagen hat, soll er es halt nochmal sagen. Also von dem her will ich mich ein bisschen gucken, was hier so üblich ist. Also, ich möchte mit uns nochmal einsteigen. Heute Morgen im Frühgebet hat jemand was gebetet, das hat mich sehr gesegnet, und zwar, dass wir mit Jesus zurückversetzt sind an den Ort, bevor der Sündenfall war. Und da möchte ich irgendwie nochmal einsteigen. 1. Mose 1. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die lebendigen Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Und ich möchte mit uns gemeinsam ein bisschen nachdenken, was das für uns bedeuten könnte. Weil ich glaube, am Anfang in dieser Schöpfung, da sehen wir so viel von Gottes ursprünglichem Plan und von dem, was er wirklich vorhatte. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische und über die Vögel und so weiter. Und also schon allein bei diesem Wort herrschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meistens kommen da ganz komische Bilder mit hoch. Hitler ist meistens auch immer mit drin. Also herrschen ist doch, das sind doch die Tyrannen und die Bösen und wir sollen doch lieb sein. Und also ich möchte hier insbesondere nochmal zu den Männern sprechen. Ich weiß nicht, also ich empfinde, ich soll da zu euch reden. Ich glaube, Gott hat nie gesagt, dass ihr lieb seid. Also lieb sein sollt. Lieb und harmlos. Ich glaube, dass ihr voller Liebe sein sollt und darin wirklich wachsen sollt. Aber ich glaube, wir sind Kinder und Kämpfer. Ich glaube, dass Mensch, also es ist ja bei Gott auch so. Gott ist Retter und Richter. Beides. Und er ist lieber Retter als Richter. Aber wir dürfen entscheiden. Und ich, lange Geschichte. Ich war in einer schwierigen Zeit in einem größeren christlichen Werk. Irgendwie Gott hat gesprochen gehabt, dass mich jemand fragen soll und ich soll nicht gleich Nein sagen. Ich habe die Botschaft verstanden, also ich soll da irgendwie mit rein, war da irgendwie mit dem Vorstand. Und da gibt's halt, wie das so ist, so manche Schwierigkeiten und manche die. Und ich habe zu einem Mitleiter gesagt, weißt du, von meiner Seite, ich wäre lieber Vater. Aber wenn der andere das will, ich kann auch Arbeitgeber sein und dann gnade ihm Gott. Weißt du, ich will dir wirklich helfen. Also, der muss ja nicht mich Vater nennen und den ganzen so, der kann auch sagen, ich bin furchtbar. Aber von meinem Inneren, ich will lieber Vater sein und ich will dir wirklich helfen. Aber wenn du meinst, du kannst mich rumkommandieren und Dinge machen, die wirklich daneben sind, dann kann ich das entweder als Vater korrigieren oder ich kann das korrigieren als Arbeitgeber. Aber wenn ich das mache, dann wird es echt eng für dich, Junge. Und ich will uns Männern daran erinnern, dass wir in diesem Bild Gottes geschaffen sind. Dass wir geschaffen sind in dem Bild Gottes und dass Gott etwas von seiner Ähnlichkeit in uns hineingelegt hat und dass du ihn repräsentieren sollst, auch als König und auch als jemand, der für Recht und Gerechtigkeit kämpft und aufsteht. Und dass dein Herz voller Liebe sein soll, aber dass du bitte nicht lieb und harmlos sein sollst. Darf ich dir das so zusagen? Amen, okay. Schau, was ich wirklich spannend finde, dass wenn wir in die Geschichte reinschauen, dass wir merken, dass insbesondere unsere griechische Welt uns dazu gebracht hat, Dinge zu trennen in geistlich und ungeistlich. Also geistlich ist, sonntags in die Kirche zu gehen. Und ungeistlich ist, auf Arbeit zu gehen, also überhaupt zu arbeiten, Sexualität, auch irgendwie. Und wir haben so, also das sind die tollen geistlichen, frommen Dinge. Und dann haben wir so das Ungeistliche. Und irgendwie spricht die Bibel so eine andere Sprache. Wenn wir hier nochmal in den Anfang reinschauen, dann merken wir Gott als geistliches Wesen. Er schafft alles. Und ungeistlich sind die Dinge viel mehr, wenn wir falsch damit umgehen. Aber nicht in sich. Und durch diese Trennung passiert oft Folgendes. Im Thema Sexualität oder Arbeit sehen wir das ganz schnell, wenn die Dinge nicht mehr in sich geistlich sind, dann wird es entweder notwendiges Übel oder Götze. Ich will da gar nicht tiefer reingehen, aber ich will das mal so als Statement hier kurz lassen. Und was ich wirklich, wirklich spannend finde, ist, wie Gott die Welt geschaffen hat und welchen Auftrag er uns gegeben hat. Und vielleicht, ich weiß, es ist ein Gedankenspiel, aber vielleicht können wir uns für einen kurzen Moment mal überlegen, was würdest du machen, wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte? Und ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, unsere Vorstellung ist manchmal mehr vom Schlaraffenland oder von Sozialismus geprägt als von Garten Eden. In ganz vielen Gesprächen. Es ist mehr davon geprägt. Weil Gott hat nicht einen Garten Eden geschaffen, der fertig war. Also der war vollkommen, aber er war nicht vollendet. Schau, Gott schuf diese Erde und da war Tohu Wabohu, also ein Durcheinander, und er setzt dort den Menschen hinein, fertig mit dem Auftrag zu bewahren, zu bebauen und zu herrschen. Er setzt dort Bäume hinein, aber keine Stühle und Tische. Schau, Gott schuf einen Garten voller Möglichkeiten und dann schuf er dich und mich als Menschen, die die Fähigkeit haben und in sich tragen, die Möglichkeiten zu nutzen. Manche sahen den Baum und haben einfach nur einen Baum gesehen, der irgendwann vielleicht stirbt und verwest. Und andere, die haben Feuerholz und Brennholz gesehen. Und andere hatten vielleicht sich schon vorgestellt, wie sie so eine Stielmotorsäge entwickeln und bauen und daraus Skulpturen schnitzen. Und andere haben die Möglichkeit gesehen, aus diesem Baum Tische zu bauen. Und das ist etwas, was Gott in dich hineingelegt hat. Ein schöpferisches Potenzial. Das hat er dir gegeben. Und er hat dir nicht ein Endprodukt gegeben, sondern Rohmaterial. Ich glaube, das ist zutiefst Gottes Art, wie er diese Welt versteht und wie er mit dir und mir zusammenarbeiten möchte. Er gibt dir Rohmaterial an die Hand. Ich glaube, alle Eltern wissen, wovon ich spreche. Ich wäre froh gewesen, wir hätten fertige, tolle Kinder. Bei Kindern sind wir schon mal. Und die Kinder wären froh gewesen, sie hätten tolle, fertige Eltern. Wir sind weit entfernt davon. Wir entwickeln uns auf dem Wege dorthin. Wir sehen, wir pflegen, wir stärken, wir schützen, wir sprechen stark, wir konfrontieren, wir formen, wir entwickeln. Und wir brauchen Zeit, dass die Dinge sich verändern. Und am Schluss, unser großer Sohn wird jetzt bald 14 und es sieht nicht ganz schlecht aus. Ich weiß, die Svenja hat viel gearbeitet und viel investiert. Das könnte was werden. Aber da steckt schöpferische Kraft drin. Und es wäre falsch zu sagen, das war Gott allein. Das war Gott in meiner Frau. Und in mir und in vielen anderen, die sich bemüht und investiert haben. Das ist unser Auftrag, zu herrschen, zu gestalten, zu formen, aus dem, was Gott um uns herum vorbereitet hat, etwas zu kreieren. Und das wirklich Spannende ist, dass Gott das Material einfach hinstellt und tatsächlich daran glaubt, dass du das hinbekommst. Ja, wie soll man denn das machen? Du kriegst das hin. Was ich wirklich spannend finde, Matthäus 28, die 11 Jünger, aber ging nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte, und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Also so ein richtig eingeschworenes Team, hochmotiviert, jedem ist klar, wo es lang geht. Und in dieses Ding kommt Jesus und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Dann geht er weg und hinterlässt seinen Jüngern ein Rohmaterial. Er hat ihnen sein Reich vorgelebt und er sagt, die Welt gehört euch. Und dann war er weg. Ja, wie machen wir denn das? Jesus, wie hast du dir das vorgestellt? Die Gemeinde ist da noch nicht gegründet. Der Geist Gottes noch nicht ausgegossen. Die Gemeinde in Jerusalem noch nicht entstanden. Da ist auch keine Gemeinde außerhalb Israels, von der man lernen könnte. Und unser lieber Freund Paulus, der Apostel der Heiden, ist zu dem Zeitpunkt noch ein großer Verfolger und Mörder der Gemeinde. Und in dieses Ding hinein spricht Jesus und sagt, geht hin. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geh du hin, mach du zu Jüngern alle Völker, taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich dir befohlen habe. Und siehe, ich bin mit dir alle Tage bis an der Weltende. Amen. Ende der Ansage. Jesus, weißt du, das ist wieder für die harten Typen. Weißt du, ich habe da so viele Fragen. Außerdem, vor allem habe ich Schiss. Markus, die Geschichte ist die, ich habe einen Geist der Kühnheit. Wenn du mich bitten würdest und ehrlich bist, dass du Schiss hast, könnte ich was machen. Solange du gut dastehen willst, wirst du das Ding wahrscheinlich nicht überwinden. Autsch. Aber Amen. Weißt du, Gott hat was vor. Und ich merke, dass in der Bibel, sobald wir die Bibel lesen, dass dort Spannungen aufkommen. Und manchmal versuchen wir, die aufzulösen, damit wir nicht so herausgefordert sind. Ich fand es früher angenehm, als ich noch dachte, ich bin Sünder und ich kann mich klein und erbärmlich fühlen. Das konnte ich relativ gut. Jetzt merke ich, dass Jesus mich als Heiligen anspricht und ich fühle mich sichtlich herausgefordert, weil ich eine Vorstellung davon habe, was das mit sich bringt und was er in mir sieht und was dazugehört. Und dann merke ich, dass Jesus noch spricht und sagt, ich werde größere Dinge tun als er. Und ich merke, wie die Spannung nicht weniger wird, um es vorsichtig auszudrücken. Und es gibt etwas, das würde ich sagen, das religiöse Geist, der sagt, so hoch ist die Latte, da musst du drüber springen, dass Gott mit dir zufrieden ist. Und ich glaube, dass das absolut falsch ist. Weil Jesus hat am Kreuz bezahlt und deshalb sieht er mit Augen voller Gnade und Annahme und Liebe und sagt, ich habe alles getan. Da gibt's nichts, was du hinzufügen musst und kannst. Das tut mir sehr leid für alle, die denken, sie können's. Du kannst und du musst nichts hinzufügen. Du bist wirklich herzlich eingeladen und du bist angenommen und du bist geliebt. Und er dient uns und kommt zu uns, nicht weil wir ihn gesucht haben, sondern weil er dich und mich gesucht hat, weil er uns wirklich liebt. Und gleichzeitig heißt es nicht, dass er sagt, nur weil ich zu dir kam und dich hier geholt habe, dass das mein Standard ist. Sondern Jesus geht über diesen Standard, der vorher da war und sagte, Markus, das ist nicht, was ich fordere. Das ist, was ich dir verspreche, was meine Kraft in dir tut und wie ich dich verändern werde. Jesus nimmt die Dinge nicht runter. Er nimmt nur dieses Ding weg, dass wir es erreichen müssen, dass er zufrieden ist. Er ist versöhnt mit uns. Und als guter Vater sagt er, ich will dich erheben und ich will dich verändern. Und ich sehe etwas in dir, was deutlich mehr ist, als was du siehst. Deshalb werde ich dich erheben. Deshalb will ich dich auch so behandeln. Deshalb will ich dich so ansprechen. Deshalb spricht er seine Jünger auch so an und sagt, macht was. Jesus, okay, scheinbar ist er weg. Und er hat uns allein gelassen. Nee, der glaubt an euch. Der glaubt, dass es in euch steckt. Er glaubt, dass auch in dieser Gemeinde die Möglichkeit steckt, diese Region zu prägen und zu verändern. Ja, aber wie hat er sich's vorgestellt? Es liegt in euch. Ich weiß es nicht. Aber es ist da. Es ist in euch, weil ihr dazu bestimmt seid, zu herrschen und zu prägen und sein Reich zu bauen. Er hat sich hier nicht geändert. Er hat uns Rohmaterial gegeben, damit wir gestalten. Ich bin heute Morgen von der Autobahn runtergefahren und so durch manche Dörfer gefahren und habe ja die Ortsschilder gesehen und manches verbindet man ja. Und da ist mir was eingefallen. Hier ist wirklich eine erweckte Gegend. Also im Vergleich zu dem, was sonst in Sachsen los ist. Und hier gibt's ein Erbe von geistlichen Aufbrüchen, was da ist. Und ein Freund hat mir das erzählt, dass als damals die böhmischen Brüder aus Böhmen vertrieben wurden, dass die auch durch diese Gegend kamen und insbesondere Unternehmen gegründet haben, um damit Finanzen zu haben, um die Ausbreitung des Reiches Gottes zu unterstützen. Und ich dachte, das ist super. Und ich glaube, dass in dieser Gemeinde unternehmerische, schöpferische Persönlichkeiten sind, die Gott erwecken will. Die er wirklich erwecken will, dass du anfängst, Dinge zu sehen, die möglich sind. Und geistlich wäre, wenn es nicht nur um dein Profit geht, sondern um die Ausbreitung seines Reiches. Aber dass du das siehst und dass du da Möglichkeiten hast, das ist eine Gabe, die Gott dir gegeben hat. Die Gott dir wirklich gegeben hat. Und ich will dir Mut machen, die zu nutzen und einzusetzen. Unternehmerisch tätig zu werden, groß zu denken. Warum nicht 40 Angestellte? Warum nicht? Weißt du, mir geht's nicht um deinen Zehnten. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du 40 Leuten Perspektive geben kannst, dass du 40 Leuten prägen kannst, dass du als jemand da bist, der ein Vorbild ist dafür, wie man guter Arbeitgeber sein kann, wie man seine Angestellten mit Achtung und Respekt behandelt. Und wenn einige von deinen Leuten das sehen und sagen, so will ich mit meinen Kindern und mit meiner Frau und mit anderen umgehen, dann hast du einen super Job gemacht. Und du hast das Bild Jesu verkörpert. Und wenn sich noch ein paar Leute entscheiden, umso besser. Und wenn du noch Finanzen in die Ausbreitung seines Reiches tust, noch besser. Aber der Kern ist, ihn wiederzuspiegeln. Das ist der Kern, um was es mir heute geht. Gott hat dich geschaffen, schöpferisch tätig zu sein. Und für den Fall, dass du überlegst, ob Gott dir da nicht was gegeben hat, ich glaube, Gott will das mehr sehen, als wir das bisher sehen. Gleichzeitig will ich dir sagen, prüfe alles und das Gute behalte. Ich will dir auch sagen, für den Fall, dass du den Schritt gehst, ich werde sonntags meinen Kaffee trinken, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Also mach's nicht, weil ich gesagt habe. Okay, darf man so mit euch reden? Okay. Wir sind selber verantwortlich für das, was Gott uns gegeben hat. Nicht nur, weil irgendjemand prophetisch was sagte. Das ist nicht der, der am Ende dafür verantwortlich ist, sondern ich vor Gott. So sind wir alle geschaffen. Ich will uns alle und euch wirklich daran erinnern, dass Gott euch hier zusammengestellt hat, weil er in euch die Fähigkeit sieht, diese Region zu prägen und zu verändern. Und er hat euch ein Rohmaterial gegeben. Sind das die besten Räume hier? Weiß ich nicht. Sind Andreas und Sabine die besten Pastoren? Weiß ich auch nicht. Meine Gemeinde wäre wahrscheinlich froh, die hätten die. Bist du der Geeignetste? Weiß ich nicht. Aber ihr seid diejenigen, die Gott hat. Und ihr seid das Rohmaterial, mit dem er anfangen will. Und er sieht etwas in dir, was die Fähigkeit trägt, Menschen zu erreichen, sein Reich auszubreiten, das Maß an Liebe Gottes sichtbar zu machen, Menschen Hände aufzulegen und sie zu heilen, ihnen Ohr zu leihen und zu trösten, von Gott zu hören und prophetisch in Dinge hineinzusprechen, eine Hand auszustrecken und einen Umzug zu fahren, weil wir die Liebe Jesu widerspiegeln. Und es steckt in euch und Gott glaubt wirklich an dich. Und er sieht in dir einen Held und einen Überwinder. Er sieht in dir einen Heiligen. Er sieht in dir einen Weltveränderer, schon lange bevor du das selber siehst und glaubst. Das ist irgendwie seine Art. Er hat in Petrus einen Fels gesehen, als Petrus völlig unsicher war. Er hat in Paulus den Apostel der Heiden gesehen, da war Paulus noch der Verfolger und der Mörder der Gemeinde. Er spricht uns als Heilige an. Ich wach morgens auf, schaue in den Spiegel und mir fallen sofort 3 Sünden ein und ich bin erst eine Viertelstunde wach. Und trotzdem sieht er das und er glaubt, dass sein Wort mehr Kraft hat als ich. Und dass seine Wahrheit die Fähigkeit in sich hat, mich in einem Maße in sein Bild umzugestalten. Das ist, was er sieht. Das ist, warum er an dich glaubt. Und er möchte dich einladen, Teil davon zu sein. Mein Sohn hat mich was gelehrt. Es gab eine Zeit, da hat unser ältester Sohn, da war der 6 Jahre alt, was erlebt, was die Jünger auch kannten. Da wurde mal einer nicht geheilt. Und dann kamen die und sagen, Jesus, warum hat es nicht funktioniert? Früher habe ich die Bibel immer gelesen und dachte, das ist ja meine Frage. Gott hat irgendwann gesagt, Markus, das ist überhaupt nicht deine Frage. Weil du fragst dich immer, wie funktioniert es denn überhaupt? Die Jünger hatten das immer und jetzt hat es zum ersten Mal nicht funktioniert. Das ist leider eine andere Frage, aber ich würde dir die beantworten, aber die andere ist für dich hilfreicher. Wie auch immer, unser Sohn hatte eine Zeit, der hat gebetet, was er wollte, das hat funktioniert. Da sind elektronische Teile gesund geworden, also haben halt wieder funktioniert. Da hat es in Strömen geregnet, wir waren bei den Nachbarn, wir wollten rüber und mussten los, waren gut angezogen, wir wussten, wir schaffen das nicht. Dann tritt der raus und sagt, im Namen Jesu hört der Regen auf. Und die Svenja und ich, wir wollten schon anfangen und sagen, du Samuel, weißt du, ab und zu braucht's Regen und wie auch immer. Und die Nachbarn haben eh schon ganz bescheuert geguckt. Der tritt raus und das hörte wirklich auf. Wir alle haben ganz blöd geguckt. Die haben uns angeguckt, wir haben die angeguckt, wir haben Samuel angeguckt, dann sind wir da drüber und also wirklich spannend. Dann ist unser jetzt Mittlerer im Alter von 2, da haben die ja mehr Kraft als Verstand. Da rennen die ja immer vorwärts und gucken mir auch alle zu. Da ist der so gegen eine aufstehende Tür mit dem Kopf mitten drauf. Dann hat er geheult, die Svenja und ich waren unten, wollten endlich mal zu zweit weggehen und dann hört man diesen Schrei. Also erst dieses Poff, dann kannst du bis 3 zählen, 1, 2, 3. Also ich habe das als Vater immer so gemacht, 1, 2, 3 und dann wow. Und dann kannst du nochmal bis 3 Millisekunden zählen und dann fängt die Mutter an, oh, der arme Junge, ich sag, komm, wir gehen. Wenn wir jetzt nicht abhauen, werden wir nicht mehr essen gehen. Und bevor die ins Krankenhaus fahren, ruft die Oma an. Die hat nicht angerufen, wir kommen nach Hause, sie erzählt folgende Geschichte. Sie hat das Kind getröstet, den Arm genommen, Süßigkeiten gebracht, Eis angeboten, nichts hat geholfen. Am Schluss wusste sie auch nicht weiter und da hat sie angefangen zu beten und sagt, ach lieber Jesus, und guck mal das arme Kind und mach doch was. Dann kommt unser Samuel mit seinen 5 Jahren und sagt, Oma, du betest falsch. Dreht sich zu seinem Bruder um und sagt, Schmerz hau ab in Jesu Namen, Amen. Der sagt Amen, der Junge lacht, ruft, fang mich und ist weg. Wir hatten ein paar Tage später dasselbe, der Mittlere gegen das Kopfteil vom Bett gekracht, der Samuel wieder gebetet, wieder super. Es war irgendwie auch herrlich motivierend für mich, weißt du, Leute aus der Gemeinde rufen an und sagen, kann mal der Samuel für mich beten, weißt du. Ich kann immer noch sagen, er hat was von mir gelernt, aber ist egal. Also was ich sagen will, er sagte, Papa, weißt du, warum das immer funktioniert? Da sage ich, bitte erzähl's mir. Und er sagte einen Satz, der ist so brillant, auch wenn er so süß von einem Kind ist. Er sagte folgendes, weißt du, Papa, es ist doch so, Jesus lebt in mir. Und wenn er in mir lebt, und ich sage, was passieren soll, dann hört er das und spricht es mit. Und wenn er es sagt, dann funktioniert's. Ich habe nichts Brillanteres bisher gehört. Ihr Lieben, ich habe mich sehr gefreut, bei euch zu sein. Ich finde es super, dass ihr Jesus repräsentiert, dass ihr hier seid. Ich freue mich, so viele Fröhliche zu sehen. Danke, dass ich ein paar ehrliche Worte an euch richten durfte. Und ich freue mich zu hören, was Gott durch euch und mit euch tut. Alles Gute euch.
Danke, lieber Markus. Es war so gut, das zu hören, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Wir danken dir.